Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, lieber Zuschauer. Hast du Lieblingsbücher? Zugegeben, heute kann man auch, ich glaube, manche Filme dazu nehmen. Hast du eine Lieblingsgeschichte? In meiner Jugend, als ich angefangen habe, mehr zu lesen, als bei den Comics die Bilder weniger geworden sind und es immer mehr Text geworden ist, da gab es ein Buch mit einer Geschichte, das mich wahnsinnig fasziniert hat. Es ist das Buch Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Die Geschichte ist hochspannend. Wenn ich jetzt das Ende vorweggreife, tut mir das leid, aber die Geschichte ist mindestens 170 Jahre alt, deshalb bin nicht ich zu früh dran, andere sind zu spät dran. Die Geschichte ist hochspannend. Es geht um einen jungen Mann, Edmond Dantès, der von einer Reise zurückkehrt. Und eigentlich läuft alles für ihn gut. Das beste Leben, das man sich vorstellen könnte für jemanden in seinem Stand, das ist das, was er gerade hat. Er bekommt großes Vertrauen ausgesprochen. Er wird befördert, als er zurückkommt. Er wird Kapitän und soll sein eigenes Schiff bekommen. Und er verlobt sich. Aus der Beziehung, die er hatte, soll eine Ehe werden. Es läuft alles gut. Aber es hat ein paar Menschen, ein paar Verschwörer, die ihm diesen Erfolg nicht gönnen. Und dann kommt es in diesem Buch vor, heute würde man das neudeutsch sagen, es kommt ein Plot-Twist. So ein Moment, in dem eine Wendung drin ist, die man nicht hat kommen sehen. Edmond Dantès wird fälschlich angeklagt, wird ins Gefängnis geworfen, nicht irgendwohin, sondern das Château d'If, eines der bestbewachtesten Gefängnisse der damaligen Zeit. Und dort ist er quasi auf lebenslang verurteilt. Und dann kommt der nächste Plot-Twist, der nächste Moment, den er nicht hat kommen sehen. Einer seiner Zellennachbarn erzählt ihm von einer Möglichkeit auszubrechen. Er erzählt ihm von einem großen Schatz, den er mit ihm teilen möchte. Und als er an diesen Schatz kommt, hat er auf einmal die Möglichkeit, an diesen Verschwörern Rache zu nehmen. Zugegeben, aus seiner Sicht, für ihn fühlt sich das nicht wie Rache an. Seiner Meinung nach ist er ist das Werkzeug Gottes. Er soll Gerechtigkeit wiederherstellen. In seinen Augen hat er all das bekommen, diesen Schatz, die Möglichkeit auszubrechen, damit er Gerechtigkeit wiederherstellen kann. Er sieht es eher als Vergeltung, nicht als Rache. Aber dann kommt der tragischste Plot-Twist, die tragischste Wendung an der Stelle. Edmond Dantès kann zwar Rache nehmen, aber er bleibt am Ende unbefriedigt. Und nicht nur unbefriedigt, er muss am Ende mit ansehen, wie die Rache, die er genommen hat, nicht nur sein eigenes Leben, sondern das Leben aller Menschen um ihn herum vergiftet und zerstört hat. Er hat nur verbrannte Erde zurückgelassen. Das Buch endet eigentlich tragisch, nicht mit einem Happy End. Ein Plot-Twist nach dem anderen, eine Wendung nach der anderen. In Büchern, wie das von Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo, oder in Filmen, wie wir sie manchmal sehen, da ist das etwas, das wir sogar gern haben. So ein Überraschungsmoment, so ein Moment, der uns einfach am Rand des Sofas, am Rand des Sessels hält und uns einfach gebannt weiterschauen lässt, uns neugierig macht. Wie wird sich das auflösen? Wo führt das hin? In fiktiven Geschichten, da sind diese Wendungen beliebt, interessant. Die geben dem Ganzen so ein bisschen Würze. Aber wie ist es mit diesen Wendungen, wenn du sie in deinem Leben auf einmal hast? Was, wenn in deinem Leben auf einmal so ein Plot-Twist kommt? So ein Moment, in dem du sagst, das habe ich nicht kommen sehen. Und ja, es kann ein Plot-Twist zum Guten sein. Großes Glück, bei dem du sagst, wow, das habe ich nicht kommen sehen. Es kann aber auch das sein, was wir häufig einen Schicksalsschlag nennen. So ein Moment, in dem wir vor den Scherben unseres Lebens stehen. und die Frage stellen, das habe ich nicht kommen sehen. Warum? Wie soll ich damit weitermachen? Wie gehst du damit um, wenn du vor so einer Wende in deinem Leben stehst, bei der du einfach nur sagst, das habe ich nicht kommen sehen? Vielleicht erlebst du das momentan sogar, dass du entweder einen Höhenflug hast, es dir gut geht, oder dass du vor den Scherben von wichtigen Dingen in deinem Leben stehst. Und die Frage stellst, das habe ich nicht kommen sehen. Wie soll ich damit noch weitermachen? Eine Geschichte, die mich in der Bibel sehr fasziniert, die gefühlt noch viel mehr Plot-Twists hat als Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo, ist die Geschichte von Josef. Josef, dem Sohn Jakobs, der eine Wende nach der anderen erlebt. Die Geschichte beginnt im ersten Buch Mose, Kapitel 37. Da wird Josef einfach mit aufgegriffen und er wird als jemand dargestellt, der eigentlich sehr positiv ist. Er wird durch die ganze Geschichte hindurch nie als stolz, arrogant oder herrisch dargestellt. Aber er hat einige Vorzüge, die seine 11 Brüder nicht haben. Er ist nämlich der Liebling seines Vaters. Und ja, manchmal sagen Eltern, na, ich liebe all meine Kinder gleich, aber so tief im Herzen haben sie doch einen Liebling. Aber sie versuchen trotzdem, die Kinder gleich zu behandeln. Bei Jakob war das anders. Jakob hatte definitiv ein Lieblingskind. Und das hat er auch noch alle spüren lassen. Und das ist so dieser erste Moment, bei dem Josef sicherlich gesagt hat, das habe ich nicht kommen sehen. Sein Vater überschüttet ihn nicht nur mit Liebe, sondern auch mit Geschenken. Und dann wird beschrieben, dass er da diesen wunderschönen Mantel bekommt. Es wird beschrieben, dass er Träume hat. Träume, die ihn hervorheben. Ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich Träume. Und vielleicht auch Träume, in denen wir gut dastehen. Aber Josef hatte hier schon bereits das Gefühl, dass diese Träume mehr aussagen sollen, als einfach nur so etwas Unterbewusstes. Er träumt davon, wie neben ihm 11 Sterne stehen und Sonne und Mond und wie sie sich alle vor ihm verneigen. Und sogar sein Vater deutet das und sagt, also Josef, jetzt pass auf, dass dir das nicht zu Kopf steigt. Heißt das, dass deine Brüder, deine Mutter, dass wir uns alle vor dir verneigen sollen? Sie merken, dass an ihm etwas anders ist. Und vor allem in seinen Brüdern reibt das sehr stark und führt zu Verachtung, zu Hass. Es ist zu diesem Zeitpunkt schon mehr als nur Eifersucht oder Neid. Man merkt, dass sie es leid sind, im Schatten ihres Bruders zu stehen. Und an der Stelle kann ich die Brüder sogar ein wenig verstehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, im Schatten seiner Geschwister zu stehen. Lange Zeit stand ich im Schatten meines älteren Bruders. Nicht, weil er irgendwas getan hat, weil er sich über mich erhoben hat, sondern einfach, weil das manchmal so ist mit Kindern. Er war der Erste und alles, was ich gemacht habe, wurde an dem gemessen, was Arthur gemacht hat. Ich habe nicht gern in seinem Schatten gestanden. Inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, dass meine Brüder in manchen Punkten in meinem Schatten stehen. Hauptsächlich, weil ich mehr rumkomme, mehr Leute kenne. Und während es früher noch hieß, du bist der Bruder von Arthur, heißt es jetzt häufig, du bist der Bruder von Roman. Aber im Schatten von jemandem zu stehen, ist nicht angenehm. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass das tatsächlich aufgrund von einem Werteunterschied ist. Dass der eine mehr geliebt ist als der andere. Und dieses Gefühl hatten seine Brüder. Und während er gerade diesen Höhenflug hat und es genießt, dass sein Vater ihn liebt, dass er es genießt, dass er offensichtlich auch für Großes bestimmt ist, was seine Träume angeht. Er bleibt noch auf dem Teppich. Er hat sicherlich gesagt, das habe ich nicht kommen sehen, dass das so positiv wird. Aber er bleibt noch auf dem Teppich, der starke Indikator dafür ist, weil als er zu seinen Brüdern sich auf den Weg macht, um sie mit Essen zu versorgen, sein Vater sagt ihm, bitte bring ihnen was zu essen. Und seine Reaktion ist nicht, ja, aber ich habe doch geträumt, dass sie sich von mir verneigen sollen, schick jemanden anders. Nein, er geht. Und das heißt sogar, dass er sich fröhlich auf den Weg macht. Josef hat gerne für seine Brüder etwas getan. Er hat sie geliebt. Sie haben ihm viel bedeutet. Und wenn er ihnen hier etwas Gutes tun konnte, dann hat er das gern getan. Sein Vater hat ihn nicht oft weggelassen, weil er der Liebling war. Aber jetzt konnte er zu seinen Brüdern aufs Feld, wo sie gearbeitet haben, wo sie die Schafe gehütet haben. Und er macht sich auf den Weg. Und dann Plot-Twist. Er kommt an und wird nicht mit der gleichen Freude begrüßt, wie er sie hat. Er hatte wahrscheinlich die Hoffnung, dass, wenn er ihnen so freudig begegnet, dass sie sich vielleicht auch freuen. Zumindest darüber, dass er ihnen Essen bringt. Tun sie nicht. Es heißt hier, dass sie ihn in einen trockenen Brunnen werfen, mit der Absicht, ihn zu töten. Es ist eins, im Schatten seiner Brüder zu stehen. Es ist etwas anderes, wenn man jemandem deshalb das Leben nehmen will. Das hat Josef sicherlich nicht kommen sehen. Mit Eifersucht, mit Neid hat er sicherlich gerechnet. Er kannte seine Brüder ja. Er kannte ihre Schwächen, ihre Fehler. Aber mit so etwas, mit dem hat er sicherlich nicht gerechnet. Und dann heißt es, dass einer seiner Brüder, dass sich in seinem Gewissen etwas regt. Ruben will ihn retten. Plot Twist. Das hat er nicht kommen sehen. Dass da doch jemand ist, der es gut mit ihm meint. Der ihn rausholen will. Und während Ruben sich auf den Weg macht, um ihm ein Seil zu holen, heißt das, dass die anderen Brüder, sie sagen, okay, umbringen werden wir ihn nicht. Wir verkaufen ihn aber. Wir verkaufen ihn als Sklaven an unsere Großcousins. Da kam gerade eine Karawane vorbei und sie verkauften ihn als Sklaven. Stell dir vor, deine Kabbeleien, deine Streitereien mit deinen Geschwistern würden nicht damit enden, dass es einen blauen Fleck gibt oder dass es Hausarrest von den Eltern gibt, sondern es endet damit, dass du als Sklave verkauft wirst. Das hat Josef nicht kommen sehen. In dem Moment, in dem er die Hoffnung hatte, dass er vielleicht doch wieder rauskommt, das Seil wird runtergelassen und er denkt jetzt, gut, er hat seine Lektion erteilt bekommen, jetzt werden sie ihn befreien. Nein, nicht um ihn zu befreien, sondern um ihn als Sklaven zu verkaufen. Und so kommt er in das Haus von Potiphar, dem ägyptischen Kämmerer des Pharao. Er war zuständig für die Finanzen. Kämmerer war so etwas wie ein Schatzmeister, hatte aber auch viele zusätzliche Aufgaben, war sicherlich auch ein wenig für andere Bereiche im Haus Pharaos zuständig. Aber eine sehr hohe Stellung. Und dieser Kämmerer, dieser Schatzmeister des Pharaos, er kauft Josef. Und dann passiert etwas Interessantes. In Kapitel 39 im ersten Buch Mose, da wird beschrieben, dass alles, was Josef anfasst, dass da Gottes Segen drauf liegt. Gott segnet es, es vermehrt sich, er hat Erfolg. Das heißt, dass Gott ihm Gunst, Wohlgefallen bei allen Menschen verschafft. Sie sehen zu ihm auf. Und das führt so weit, dass es dann in Vers 5 heißt, und es geschah, seitdem er, Josef, über das Haus gestellt wurde und über alles, was Potiphar besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. In dem Moment, wenn wir diesen Vers lesen, staunen wir vor allem darüber, dass Josef so ein Segen Gottes bekommt. Und dass dieser Segen von ihm auf andere überfließt. Das ganze Haus, in dem er ist, wird gesegnet. Alles, was er tut, wird gesegnet. Das hat er sicherlich nicht kommen sehen. Das Spannende ist, so wie das beschrieben wird, wird hier etwas unterstrichen. Heutzutage fällt es uns schwer, das zu sehen. Aber für einen Israeliten, der damals diese Geschichte gehört hat, hatte das ein viel höheres Gewicht. Vielleicht ist es dir aufgefallen. In Vers 5, da heißt es, der Herr segnete das Haus des Ägypters. Da bekommt Potiphar keinen Namen. Wir wissen, dass er Potiphar heißt, weil er im ersten Vers so eingeführt wird. Und danach wird er in der Regel der Ägypter genannt. Der Ägypter ist keine positive Bezeichnung. In der Hierarchie, in der Vorstellung der damaligen Israeliten war es derjenige, der an Gott geglaubt hat, dann die Ungläubigen, dann diejenigen, die böswillig sündigen, die Böswilligen und dann hier ganz unten die Ägypter. Die Ägypter waren nicht mal Ungläubige, die Ägypter waren nicht mal bösartig, die waren unter all dem. Gottesgläubige Sünder, Ägypter. Das heißt, wenn hier hervorgehoben wird und der Herr segnete um Josefs Willen das ganze Haus des Ägypters, dann wird hier hervorgehoben, dass die Beziehung zwischen Gott und Josef so besonders war, dass Gottes Segen keinen Halt macht drumherum, sondern wenn die Treue zu Gott hochgehalten wird, dann fließt der Segen über auf alles um einen herum. Sogar auf den Ägypter. Selbst auf den Ägypter. Gott macht da keinen Unterschied. Gott hat nicht diese Hierarchie. Gott möchte alle segnen. An diejenigen, die keine Beziehung mit ihm haben, kommt er nicht so ran. Aber er will auch diejenigen segnen. Josef hat sicherlich nicht damit gerechnet. Das war so ein Moment, ein Plot-Twist. Hat er nicht kommen sehen, dass es ihm so gut gehen wird im Haus Potiphars. Er wird hochgeachtet. Es heißt sogar, dass Potiphar sich zurücklehnt und sich um nichts mehr kümmert und Josef eigentlich die Nummer 2 im Haus ist. Er macht alles. Damit hat er nicht gerechnet. Er hat aber auch mit etwas anderem nicht gerechnet. Die Frau Potiphars hat ein Auge auf ihn geworfen. Er gefällt ihr. Josef, ein fleißiger, angenehmer Mensch, ein angenehmer Charakter, höchstwahrscheinlich gut aussehend. Und sie macht sich an ihn ran. Weil er aber Gott treu ist, erhebt es an der Stelle so hervor, dass er sagt, wie könnte ich so gegen meinen Gott und meinen Herrn sündigen? An dieser Stelle hätte er sagen können, ey, ich bin hier in Ägypten, bei den Ägyptern, nicht mal Sünder, ich bin bei den Ägyptern. Also was ich hier mache, juckt ja eigentlich keinen. Meine Familie ist weit weg, es wird wahrscheinlich nie jemand erfahren, was ich hier mache und die Frau will es ja sogar. Sie wirft sich mir in den Hals, nicht umgekehrt. Aber nein, Josef hatte so viel Integrität. Josef hat so auf Gott geschaut, dass er gesagt hat, wie kann ich mich so an Gott versündigen? Das ist eine verheiratete Frau und sie ist nicht mit mir verheiratet. Und er weigert sich, auf ihre Avancen einzugehen. Und damit beschwört er etwas hervor, was er nicht hat kommen sehen. Er wird nicht für seine Treue belohnt, er wird dafür ins Gefängnis geworfen, weil die Frau Potiphars ihn anzeigt. Sie wirft ihm eine Vergewaltigung vor, die nicht stattgefunden hat. Und er wird ins Gefängnis geworfen. Das hat er nicht kommen sehen. Was macht er jetzt mit diesen Scherben? Er wirkt in dem Gefängnis, er tut das, was er gut kann. Er setzt sich für andere ein, er bleibt freundlich. Und das heißt, dass er nach kurzer Zeit in diesem Gefängnis zu einem der Obersten erhoben wird. Auf einmal lehnen sich die Gefängniswärter zurück und lassen ihn die Sachen machen. Kannst du dir das vorstellen? Ein Gefängnisinsasse, der so einen positiven Charakter hat, dass man sagt, er kann sich um die Geschäfte innerhalb des Gefängnisses kümmern, wir müssen uns nur darum kümmern, dass es sicher ist und den Rest macht er. Er war für diejenigen da, die verzweifelt waren. Diejenigen, die Sorgen oder Probleme im Gefängnis hatten, Die haben sich an Josef gewendet. Und Josef hat ihnen geholfen, er hat ihnen Hoffnung gemacht. Er hat sicherlich nicht kommen sehen, dass er im Gefängnis zu so einer Position kommt. Und dann der nächste Plot-Twist. Er sitzt noch im Gefängnis und dann heißt es, dass der Pharao Träume hatte. Er hatte auch mal Träume. Und er darf sie deuten. Er wird vor den Pharao gebracht. Er kann die Träume deuten, wie es in Kapitel 40 und 41 beschrieben wird. Er deutet die Träume des Pharaos. Und der Pharao, der sagt, in welchem Menschen ist so sehr der Geist Gottes wie in diesem Mann? Und er erhebt Josef zum zweiten Mann in Ägypten. Nicht nur im Haus Pharaos, nicht nur im Gefängnis. Er erhebt ihn zum zweiten Mann in ganz Ägypten. Er wird erhoben für seine Beziehung zu Gott. Er wird erhoben für seine Klugheit, weil er eine Strategie für die Hungersnot entwickelt hat, auf die niemand anders gekommen wäre. Das hat er sicherlich nicht kommen sehen. Er hat sicherlich nicht kommen sehen, dass er die Nummer zwei im Großreich Ägypten sein wird. Schon gar nicht, als die ganze Misere angefangen hat, als er diese ersten Träume hatte, als er so mit Liebe von seinem Vater überschüttet wurde. Josefs Leben ist eine Aneinanderreihung von einem Plot-Twist, einer Wende nach dem anderen, einem Moment nach dem anderen, in dem er einfach nur sagen muss, das habe ich nicht kommen sehen. Aber wie geht er damit um? Es gibt eine Geschichte, die ich in vielen verschiedenen Abwandlungen gehört habe. Soweit ich es zurückverfolgen konnte, geht es auf eine alte chinesische Erzählung zurück. Da heißt es, dass ein alter Bauer hatte nur ein einziges Pferd. Es war ein schönes Pferd. Und dieses Pferd war nicht nur die Haupteinnahmequelle der Familie, weil es das Arbeitstier war. Es war auch so ein bisschen der Stolz der Familie, weil es ein wirklich gutes Pferd war. Es war ein schönes Pferd, es war gehorsam, es war fleißig. Es war nicht eins von diesen bockigen, störrischen Pferden. Es hat der Familie viel Freude gemacht. Aber eines Tages ist das Pferd weggelaufen. Und die ganzen Nachbarn dieses alten Bauerns sind zu ihm gekommen. Sie wollten ihn trösten und sie haben gesagt, oh, welch ein Unglück. Aber der Bauer saß nur da und hat gesagt, Glück, Unglück, wer kann das schon sagen? Ich weiß nur, mein Pferd ist nicht mehr da. Es vergehen einige Wochen und auf einmal kommt das Pferd zurück. Aber es hat unterwegs Freunde gemacht. Denn es bringt 12 Wildpferde mit. Jetzt hat dieser alte Bauer nicht nur sein altes, gutes Pferd zurück. Er hat eine ganze Stallung voll Pferde. Und jetzt kommen die ganzen Nachbarn und sie freuen sich mit ihm. Sie kommen und sagen, oh, was für ein Glück. Und er sieht sie an und sagt, Glück, Unglück, wer kann das schon sagen? Ich weiß nur, dass ich jetzt 12 Pferde mehr habe. Es vergehen nur wenige Tage. Und während sein ältester Sohn versucht, die Pferde einzureiten, stürzt er von einem der Pferde und bricht sich die Beine. Und gleich kommen die Nachbarn. Und noch während sie es aussprechen, können sie in ihrem Hinterkopf schon hören, was er wahrscheinlich sagen wird. Sie kommen zu ihm und sagen, oh, welch ein Unglück. Aber er sieht sie nur an und sagt, Glück, Unglück. Wer kann das schon sagen? Ich weiß nur, dass mein Sohn jetzt verletzt ist. Am folgenden Tag kommt ein Herold des Kaisers, um alle wehrfähigen Männer einzuberufen. Denn es wurde ein großer Krieg ausgerufen. Und während alle ihre Familien, die ältesten Söhne vor allem, hergeben müssen, darf dieser alte Bauer seinen Sohn an seiner Seite behalten, weil er nicht wehrfähig ist mit seinen gebrochenen Beinen. Zu diesem Zeitpunkt kommen seine Nachbarn nicht mehr mit dem typischen Spruch, weil sie wissen, wie er reagieren wird. Sie wollten sagen, welch ein Glück. Aber seine Reaktion wäre nur, Glück, Unglück, wer kann das sagen? Ich weiß nur, dass mein Sohn noch bei mir ist. Ich fand diese Geschichte interessant. Nicht, weil ich glaube, dass hinter jedem Unglück auch etwas Gutes stecken kann. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Sondern die Geschichte hat mir gezeigt, dass wir sehr gerne Dinge beurteilen, als wäre die Sache fertig. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nur, was gerade da ist, aber wir versuchen es gleich zu bewerten. Wir sehen die Umstände und wir müssen eine Wertung abgeben. Wir können die Dinge nicht stehen lassen. Wie wäre es Josef gegangen, wenn er bei jeder dieser Wenden gesagt hätte, Gott hat mich verlassen, ich bin verflucht. Und im nächsten Moment hätte er gesagt, Gott ist bei mir, hat mich gesegnet. Hat Gott so eine On-Off-Beziehung mit uns? Mal flucht er uns, mal segnet er uns? Die Geschichte von Josef, die greift dieses Thema auf, dass Dinge in unserem Leben passieren können. Dass es diese Plot-Twists gibt, die wir nicht haben kommen sehen. Aber Josef ist hier das Beispiel dafür, wie wir eigentlich damit umgehen sollten. Lass uns an der Stelle noch mal ein paar Schritte zurückgehen und noch einmal die Geschichte von Josef anschauen und darauf achten, wie er mit seinen Plot-Twists umgeht. In den ersten Momenten, als er diesen Höhenflug hat, er hat es nicht kommen sehen, dass es ihm so gut geht. Achte darauf, dass er sich nicht überhebt. Er wird nicht stolz, er wird nicht herablassend. Er genießt den Segen, den er bekommen hat. Und er versucht, das Beste rauszuholen. Er fährt den Segen einfach voll aus. Er nutzt, was er bekommen hat. Und als dann der erste negative Plot-Twist kommt, die erste Wendung, dass seine Brüder ihn umbringen wollen, da hören wir keine großen Klagen, da hören wir kein Fluchen auf Gott oder seine Brüder. Er kommt mit diesen Scherben, die er vor sich hat, einfach zu Gott und entscheidet sich, Gott trotzdem treu zu bleiben. Dieses Muster zieht sich durch die ganze Geschichte. Als er bei Potiphar ist und den großen Segen erlebt, er missbraucht seine Stellung nicht. Er ignoriert den Segen Gottes aber auch nicht. Er genießt ihn. Er kostet ihn aus. Er nutzt die Stärke und das Schöne, das er durch den Segen Gottes bekommt, investiert es und wird zu einem Segen für das ganze Haus Potiphars. Und dass er dann von der Frau seines Herrn angeklagt wird, hören wir kein Fluchen auf Gott oder auf die Frau. Wir sehen nur, dass er Gott seine Scherben vorlegt und dass er auch im Gefängnis sich entscheidet, Gott treu zu bleiben. Als er dann im Gefängnis erhöht wird, missbraucht er seine Stellung nicht. Er genießt den Segen, den er bekommen hat. Und kostet ihn voll aus. Er nutzt, was Gott ihm an Gaben gegeben hat, um anderen Gutes zu tun, um ein positiver Einfluss im Gefängnis zu sein. Und als er dann zum zweiten Mann in Ägypten erhoben wird, selbst da überhebt er sich nicht. Er wird zu einem Segen für das ganze Land. Er wird sogar zu einem Segen für die benachbarten Länder und so wieder für seine Familie. Als dann seine Brüder zu ihm kommen, um bei ihm Getreide zu kaufen, obwohl sie ihn nicht wiedererkennen. Sie wissen nicht, wen sie vor sich haben. Aber er missbraucht seine Stellung nicht für Rache, wie Edmond Dantès. All die Reichtümer, die er als Vizekönig von ganz Ägypten bekommen hat, all die Macht und Autorität, die er erhalten hat, hat er nicht für seinen Vorteil missbraucht. Aber er hat den Segen Gottes genutzt, um für andere das Beste rauszuholen. Er hat es genossen, dass Dinge auch mal wieder gut laufen. Er hat eine Familie gegründet, hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Und das heißt, dass er dass er es genossen hat mit seinen Söhnen, dass er Freude an ihnen hatte. Aber er hat es nicht missbraucht, um gegen seine Brüder vorzugehen. Denn da kam dieser Moment, als er sich ihnen offenbart hat und sie Angst bekommen haben. Und ich glaube, der Vers, der am schönsten zusammenfasst, was Josefs persönliche innere Einstellung war, der Vers, der am schönsten bezeichnet, was Josefs Lebensmotto war, ist in Kapitel 50, im letzten Gespräch, das zwischen ihm und seinen Brüdern aufgezeichnet ist. Da bekommen sie nämlich Angst, dass jetzt, wo ihr alter Vater gestorben ist, dass er vielleicht doch Rache üben könnte. Und sie fallen vor ihm nieder, sie bitten ihn um Vergebung. Aber im ersten Buch Mose, Kapitel 50, da sagt er ab Vers 19 folgendes. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es in diesem Tag ist, und ein großes Volk am Leben zu erhalten. Direkt vorher sagt er noch, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Bin ich derjenige, der entscheiden soll, wie gerichtet werden soll? Nein. Und ich mag diese Worte, die ihr wählt. Ihr habt beabsichtigt, Böses zu tun, aber Gott hat beabsichtigt, es in Gutes zu tun. Wörtlich wird hier etwas gegenübergestellt. Josef tut hier etwas Hochspannendes. Er anerkennt, dass das, was seine Brüder getan haben, böse war. Er sagt nicht, wie wir es vielleicht vermuten würden, dass er sagt, ja schau, jetzt bin ich in dieser großen Position, vielleicht war es doch gut, was ihr getan habt. Gott hat es als Instrument genutzt. Gott nutzt Leid nie als Instrument. Meinen wir im Ernst, dass Gott nur durch so niedere Möglichkeiten seine Ziele erreichen kann? Wenn er Josef in Ägypten gehabt haben wollte, da hätte er ihn auch anders hinbekommen. Das, was Josef hier ausdrückt, ist, ihr habt Dinge zerbrochen. Ihr habt Scherben angerichtet. Aber Gott kann mit Scherben arbeiten. Gott kann aus diesem Minus, als Vorzeichen, kann er ein Plus machen. Ihr wolltet Böses, das stimmt. Aber Gott will Gutes. Gott kann mit Scherben arbeiten. Vergeben hat er ihn schon lange. Hier ging es nicht um seine Vergebung. Er wollte ihnen deutlich machen, ich werde mich nicht an die Stelle Gottes stellen. Aber, selbst wenn, ich möchte euch sagen, wie Gott handelt. Gott will nicht Böses. Gott will nicht zerbrechen. Gott kann mit Scherben arbeiten. Josefs Lebenshaltung war in den Höhen, in den Plot-Twists, in den Momenten, in denen er Positives nicht hat kommen sehen. Da ist ihm das nicht zu Kopf gestiegen. Er ist auf dem Boden geblieben. Er hat den Segen Gottes einfach genutzt. Er hat ihn genossen. Und das darfst du auch. Wenn Gott dir Gutes gibt, dann gibt er dir das, weil er es gerne macht. Und das darfst du genießen. Du darfst es nutzen, um ein Segen für andere zu werden. So wie Josef, der im Haus Potiphas, der im Gefängnis für das ganze Land ein Segen war, einfach weil er den Segen Gottes genutzt hat. Er ist Gott treu geblieben, wurde dafür von Gott gesegnet, weil er den Kanal für Gottes Segen damit offen gehalten hat. Und dadurch wurde er zum Verteiler für Segen für alle Menschen um ihn herum. Wenn diese Wenden in unserem Leben kommen, die wir nicht haben kommen sehen, die uns aber Gutes bringen, dann dürfen wir es genießen. Wir müssen nicht auf den Horizont schauen und sagen, oh, bald ist das bestimmt weg. Was, wenn das doch zu was Negativem führt? Nutz den Segen Gottes voll aus. Genieß ihn. Sei dadurch ein Segen für andere. Aber was ist mit den Scherben in deinem Leben? Auch da möchte ich dich ermutigen, wie Josef vorzugehen. Er hat gesagt, ihr wolltet Böses. Ich habe diese Scherben jetzt. Ich wollte es nicht, Gott wollte es nicht, aber ich habe die Scherben. Aber Gott will Gutes. Das heißt, wenn ich mit diesen Scherben zu ihm komme, wenn ich ihm das Problem übergebe, wenn ich nicht in Verzweiflung versinke, sondern wie Josef einfach sagt, gut, dann mache ich jetzt das Beste draus. Egal, ob ich unten im Brunnen hock, egal, ob ich als Sklave im Haus von Potiphar bin, ob ich als Gefangener im Gefängnis sitze, ich werde immer das Beste draus machen und den Segen Gottes für andere nutzen. Denn ich weiß, Gott kann mit Scherben arbeiten. Gott kann aus den Scherben sogar etwas Wundervolles machen. Nicht, weil er die Scherben gewollt hat, sondern weil er größer als das Kaputte ist. Gott ist einfach genialer und größer als alles Kaputte, was uns begegnen kann. Und da, wo Dinge in unserem Leben kaputt gehen, wo wir vor so einem Plot-Twist stehen und uns sagen, das habe ich nicht kommen sehen. Was mache ich jetzt mit diesen Scherben? Da bietet Gott an, gib diese Scherben mir. Und wer weiß, vielleicht wird bei dir auch etwas Großes draus. Achte darauf, überall, wo Josef die Scherben an Gott abgegeben hat, ist nachher etwas Größeres draus geworden. Gott setzt ihn ein zum Obersten im Haus Potiphas, weil er ihm die Scherben gegeben hat als Sklave. Gott setzt ihn ein zum Höchsten im Gefängnis, weil er ihm die Scherben gegeben hat, jetzt wo er im Gefängnis saß. Und Gott setzte ihn sogar zum höchsten Mann außer Pharao in Ägypten ein, weil er ihm die Scherben übergeben hat. Gott kann mit unseren Scherben Unglaubliches machen, wenn wir ihn lassen. Mein Großvater ist gerne auf den Sperrmüll gegangen. Nicht, weil es ihn einfach nur fasziniert hat, Kaputtes anzuschauen, sondern weil er gerne Dinge zusammengesammelt und zusammengebastelt hatte. Er hat dort das genommen, was andere weggeworfen haben. Am liebsten hat er Fahrräder genommen. Er hat die kaputten Fahrräder genommen, mit nach Hause gebracht und dann hat er aus 2, aus 3, manchmal aus 5 oder 6 Fahrrädern ein neues gemacht, das aber echt gut war. Das erste Fahrrad, das ich hatte, war ein Fahrrad von meinem Opa. Ich habe dieses Fahrrad geliebt. Es hatte eine Mischung von unterschiedlichen Dingen. Es hatte den Rahmen eines Mountainbikes. Es hatte die Reifen von einem Offroad-Fahrrad. Es hatte den Lenker eines Rennrads. Aber ich habe es geliebt. Und es haben mich auch manche um dieses Fahrrad beneidet. Mein Opa hat gerne die kaputten Dinge von anderen genommen und etwas Neues, Nützliches, Gutes draus gemacht. Dieses Fahrrad steht bis jetzt bei meinen Eltern im Keller. Bis jetzt konnte ich es noch nicht entsorgen. Fühlt sich irgendwie nicht richtig an. So wie mein Opa mit diesen Dingen umgehen kann, kann Gott mit unseren Scherben umgehen. Gott ist nicht begrenzt durch die Dinge, die wir sehen. Und wir sind schnell darin, Dinge zu beurteilen und dem ein Ende zu setzen. Denn durch unser Urteil ist die Sache vorbei. Oh, was für ein Unglück. Die Sache ist vorbei. Oh, was für ein Glück. Aber damit beenden wir die Sache auch. Josef hat uns etwas anderes gezeigt. Die Geschichte von Josef macht deutlich, dass wir diese beiden Möglichkeiten haben. In den Zeiten, in denen Gott uns Gutes gibt, in denen wir einen Höhenflug haben, da dürfen wir es genießen. Wir müssen dabei kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich möchte dich ermutigen, so wie Josef, auf dem Boden zu bleiben, nicht abzuheben und den Segen, den Gott dir gibt, zu nutzen, um anderen ein Segen zu sein. Wäre es nicht schön, wenn man auch über dich sagen könnte und um deinetwillen segnete Gott das ganze Haus und alle deine Nachbarn, deine Freunde, all diejenigen mussten nicht mehr tun. Sie haben sich zurückgelehnt, weil der Segen Gottes durch dich fließt. Aber da, wo Dinge zerbrochen sind, da hat Josef es anerkannt. Er hat es nicht weggeredet, er hat es nicht klein gemacht. Er hat gesagt, ja, es ist böse. Es sind Scherben. Aber ich kenne jemanden, der mit diesen Scherben umgehen kann. Und deshalb gebe ich diese Scherben bei ihm ab. Wenn du vor den Scherben deines Lebens vielleicht jetzt gerade stehst, ob es kleine Dinge sind oder Schicksalsschläge, probier es aus wie Josef. Tu es einmal so wie Josef. Gib deine Scherben bei Gott ab. Fluche nicht. Setz dem nicht ein Ende, indem du es bewertest. Gib die Scherben bei ihm ab. Anerkenne, dass es schlecht ist. Und mal sehen, was Gott aus diesen Scherben in deinem Leben machen kann. Meine persönliche Erfahrung ist, Gott hat mich bis jetzt nie enttäuscht. Überall da, wo ich meine Scherben ihm abgegeben habe, durfte ich nachher sagen, danke. Auch das habe ich nicht kommen sehen. Aber Gott ist gut und kann mit Scherben arbeiten. Ich möchte es mit einem Gebet abrunden, Gott dafür danken, dass er unsere Scherben wirklich verarbeiten kann und Großes daraus machen kann. Du Gott Jakobs, du Gott Josefs, du hast ihn begleitet in all diesen Zeiten, du hast ihn nicht alleine gelassen. Und wir dürfen staunen über dieses Vorbild, das er uns gibt. Josef, der bei dir geblieben ist, trotz dieser vielen Plot-Twists, dieser vielen Wenden in seinem Leben, die er nicht hat kommen sehen. Er ist dir treu geblieben und hat den Segen genossen und genutzt und wurde dadurch zu einem großen Segen für alle um ihn herum. Und die Scherben hat er dir abgegeben. Du kannst aus dem Minus ein Plus machen. Ich möchte dich bitten, dass du diejenigen, die jetzt vielleicht da sitzen und sagen, Gott, auch ich habe meine Scherben, kannst du auch daraus etwas machen? Ich möchte dich bitten, dass du gerade diese Menschen besonders segnest, dass du bei ihnen bist und dass du sie das Gleiche erleben lässt, was Josef erlebt hat. Und zwar, dass es sich lohnt, die Scherben bei dir abzugeben. Nicht daran zu verzweifeln, nicht daran zu zerbrechen, sondern sie dir zu geben, und aus deiner Hand anzunehmen, was du dann zurückgibst. Und es kann echt groß sein, was du wieder zurückgibst. Hab Dank für deinen Segen. Hab Dank für deine Allmacht. Und dass du uns so begleitest, dass du heute der gleiche bist wie damals bei Josef. Ich möchte es in deine Hände legen und danke dir für deinen Segen. Amen.